Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium fortsetzen können über Freunde für Gott gewinnen. Und wir haben heute den Untertitel Geisterfülltes Zeugnis geben. Wir haben eine Verheißung, die im Propheten Malachi steht, die sagt so in Malachi 4, 5 und 6. Siehe, ich will euch senden, den Propheten Elia, ehe denn da komme der große und schreckliche Tag des Herrn. Der soll das Herz der Väter bekehren zu den Kindern und das Herz der Kinder zu ihren Vätern, dass ich nicht komme und das Erdreich mit dem Bann schlage. Der Prophet Elia war ein Prophet, der die Erweckung in seinem Land damals in Israel hervorgebracht hat. Wir erinnern uns, er hat ein Gebet gebetet, dass es sich regnen sollte, damit er das ganze Volk versammeln kann an dem Berg Karmel zu einer endgültigen Entscheidung. Johannes der Täufer war der Gesandte Christi, der das Volk zusammenbrachte, um hinzuweisen auf das erste Kommen Jesu und ein Wegbereiter sein darauf. Der dritte Elia, der hier beschrieben wird, ist derjenige, der das Werk beenden wird, der die ganze Welt zum Berg Karmel führen wird, damit sich jeder endgültig für Gott oder gegen Gott entscheidet. Der erste war erfüllt vom Geiste Gottes. Der zweite war erfüllt vom Geiste Gottes von seinem Mutterleibe an. Der dritte Elia wird erfüllt sein vom Geiste Gottes in einer Fülle wie kein anderer davor. Es ist in Gottes Absicht, dass die Welt das Licht der Wahrheit sieht. Es ist in Gottes Absicht, dass jeder Mensch errettet wird. Aber er braucht nun mal in diesen letzten Tagen ein Volk, das ihn darstellt. Er hat uns nicht gerufen zum Nichtstun, sondern hat uns gerufen, damit die Erkenntnis der Wahrheit bis an die Enden der Erde geht. Aber dafür müssen wir selbst die Wahrheit leben. Wir müssen freie Wesen sein, um das zu tun. Wir müssen genauso neu geboren sein, um für die Wahrheit zu zeugen, wie Christus in diese Welt gekommen ist und geboren wurde, um für die Wahrheit zu zeugen. Und wir brauchen den Heiligen Geist, den Geist der Wahrheit, den Geist des Gesetzes, so dass wir befähigt werden, dieses große Werk in ein paar Tagen und durch ein paar Menschen auszuüben. Auch wenn jemand in der Minderheit ist, wenn er mit Gott ist, ist er in der Mehrheit. So, das Erfülltsein vom Heiligen Geist des dritten Elias ist eine Arbeit, die so hell leuchten wird, wo die Wahrheit in ihrer völligen Fülle da ist, weil jeder Irrtum aus dem Herzen und aus der Lehre entfernt ist. Wir erinnern uns, dass man Gott nicht darstellen kann, es sei denn, man bringt ein klares Licht über ihn. Israel hat dabei versagt. Sie haben es immer nur teilweise durchgeführt. Zur Zeit Salomos war es am herrlichsten. Aber er verfiel auch. Und so kam es dann Schritt für Schritt, als Jesus kam, musste die Schrift sagen, eurethalben wird Gottes Name gelästert unter den Heiden. Und ja, wenn man heute die Christenheit anschaut und die, die sich als Zeugen und manchmal als geisterfüllte Zeugen sehen, geben alles andere als ein Bild ab von Gott, so wie er ist. Sondern ganz im Gegenteil, man will die anderen lehren und merkt nicht, dass man selbst genauso blind ist. Man hat die Form, was zu wissen, was recht ist im Gesetz, aber man weiß es nicht. Du lehrst andere und lehrst dich selber nicht. So, das muss geändert werden. Und deshalb müssen wir uns unseren Heiland anschauen. Er hat ein Zeugnis gegeben. Und sein Zeugnis sagt er in Johannes Kapitel 5, 31 und 32, so ich von mir selber zeuge, so ist mein Zeugnis nicht wahr. Ein anderer ist's, der von mir zeuget, und ich weiß, dass das Zeugnis wahr ist, dass er von mir zeugt. So, es ist offensichtlich, jeder Zeuge gibt ein Zeugnis für jemand anderen. Keiner kann in den Zeugenstand kommen, um Zeugnis für sich zu geben. Nein, das ist nicht möglich. Für sich selbst kann man kein Zeuge sein. Ich hoffe, dass das sehr deutlich und sehr klar ist. Christus hat nicht von sich gezeugt. Auch konnte er nicht von sich zeugen. Aber jemand anders hat von ihm gezeugt. Und das Zeugnis des anderen, das ist wahr. Wir können das lesen in Johannes Kapitel 5. Und dort gibt es einige Details mehr als nur das, dass wir sehen, wer zeugt denn hier. Ihr schicket zu Johannes und er zeugte von der Wahrheit. Ich aber nehme nicht Zeugnis von Menschen, sondern solches sage ich, auf dass ihr selig werdet. Er war ein brennend und scheinend Licht. Ihr aber wolltet eine kleine Weile fröhlich sein von seinem Lichte. Ich aber habe ein größeres Zeugnis, denn des Johannes Zeugnis, denn die Werke, die mir der Vater gegeben hat, dass ich sie vollende, dieselbigen Werke, die ich tue, zeugen von mir, dass mich der Vater gesandt hat. Und der Vater, der mich gesandt hat, derselbige hat von mir gezeugt. Ihr habt nie weder seine Stimme gehört, noch seine Gestalt gesehen. Und sein Wort habt ihr nicht in euch wohnend, denn ihr glaubet dem nicht, den er gesandt hat. Das sagt Jesus den Menschen, die ihn zur Rechenschaft zogen, weil er einen Menschen nach 38 Jahren Gefangenschaft befreit hatte an einem Sabbattag. Und sie verurteilten ihn. Und er sagte, was ich tue, das ist richtig. Ich zeuge von meinem Vater, weil die Werke, die ich tue, sind nicht meine, sondern die meines Vaters. Jesus lebte als Mensch vollkommen in dem Gesetz, nachdem er den Menschen geschaffen hatte. Er lebte von seinem Vater. Die Worte, die sein Vater ihm sagte, machten ihn und banden ihn an ihn. Und er hatte dieses Vertrauensverhältnis zu seinem Vater. So konnte aus ihm nur das herauskommen, was vom Vater kam. Der Ausgang, sein Handeln, sein Tun war an die Menschen gerichtet. Er lebte von seinem Vater und lebte mit den Menschen. Er war nicht gekommen, um etwas von ihnen zu wollen. Deshalb war er voll im Gesetz, dass er vom Vater lebt und weitergibt. Das heißt, Christus hat nie etwas für sich selbst getan. Deshalb ist es auch wichtig, dass wir verstehen, dass Gesetz, nach dem alle Dinge laufen. Jeder, der von Gott lebt und von Gott ist, der tut nichts für sich selbst. Und der Vater, der mich gesandt hat, derselbe hat von mir gezeugt. Ihr habt nie weder seine Stimme gehört, noch seine Gestalt gesehen. Und sein Wort habt ihr nicht in euch wohnend, denn ihr glaubt dem nicht, den er gesandt hat. Und ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr das Leben haben möchtet. Ich nehme nicht Ehre von Menschen, aber ich kenne euch, dass ihr nicht Gottes Liebe in euch habt. Ich bin gekommen in meines Vaters Namen und ihr nehmt mich nicht an. So ein anderer wird in seinem eigenen Namen kommen, den werdet ihr annehmen. Ihr seht, man kann nur zwei Arten von Zeuge sein. Entweder man geht im Namen Gottes, das heißt, man zeugt für Gott, oder man zeugt von sich selbst, was ja wiederum nicht geht, weil jeder stellt dann das dar, wovon er nimmt, wovon er kommt. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmet, und die Ehre, die von Gott allein ist, suche ihr nicht? Ihr sollt nicht meinen, dass ich euch vor dem Vater verklagen werde. Es ist einer, der euch verklagt, der Moses, auf welchen ihr hoffet. Wenn ihr Mose glaubtet, so glaubtet ihr auch mir, denn er hat von mir geschrieben. So ihr aber seine Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? So, Jesus hatte eine Mühe mit dem Volk, mit den Leitern, mit den Schriftgelehrten, Pharisäern und Priestern, weil sie glaubten nicht an ihn. Hatten aber die ganze Zeit die Schrift in der Hand, haben ganze Zeit mit der Schrift argumentiert. Wie konnten sie denn so blind sein? In Johannes Kapitel 6 spricht Christus genau dieselbe Situation an. In Johannes Kapitel 6 führt er das Volk und besonders seine 70 Jünger in eine Krise und möchte ihnen klar machen, warum er gekommen ist und was das Leben ist. Er sagt hier ab Vers 53, Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer denn nicht essen das Fleisch des Menschensohnes und trinken sein Blut, so habt ihr kein Leben in euch. Denn mein Fleisch ist die rechte Speise und mein Blut ist der rechte Trank. Wer mein Fleisch isset und trinket mein Blut, der bleibt in mir und ich in ihm. Wer mich gesandt hat, der lebendige Vater, und ich lebe um des Vaters Willen. Also wer mich isset, derselbige wird auch leben um meinetwillen. Dies ist das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Nicht wie eure Väter haben Manna gegessen und sind gestorben. Wer dies Brot isset, der wird leben in Ewigkeit. So, die Herausforderung ist folgende. Da wir alle geboren sind mit der Lüge, in unserem Herzen denken, dass wir Gott sind, haben wir und sind wir abhängig von Menschen. Wir nehmen deren Worte an und damit leben wir von Menschen und können nicht mehr mit ihnen leben. Wir brechen das erste Gebot und so brechen wir auch das zweite. Alles, was wir tun aus dieser angeborenen Natur, tun wir für uns selbst. Und jetzt kommt Jesus und sagt, wer mich isset, der wird nicht mehr für sich selbst leben. Es gibt nur zwei Arten von Zeugnis. Es gibt eine Hierarchie. Gott, der Vater, zeugt von Christus. Christus zeugt vom Vater. Christus zeugt aber auch von uns, wenn wir lesen in Offenbarung 3, weil er ist derjenige, der uns vom Vater zeugt und dem Vater dann von uns zeugt. Der Heilige Geist zeugt von Christus. Ihr seht, niemand zeugt für sich, angefangen vom Vater. Johannes der Täufer und alle Menschen zeugen, jeder zeugt, entweder von Christus oder von Satan, das heißt von sich selbst, ist ein Selbstdarsteller. Nicht? Der Mensch will ja immer sich selbst darstellen. Jeder tut alles für sich, ist ein Menschenvertreter, weil man sich immer nach Menschen richten muss. Es gibt nur zwei Arten von Zeugen. Man zeugt von Christus, weil man Christus im Herzen hat, durch den Heiligen Geist, und man zeugt von Satan. Und das Zeugnis von Satan ist, man dreht sich um sich selbst, es geht um mich, ich bin im Zentrum, Ich suche die Ehre von Menschen. Ist eines der bedeutendsten Dinge, die hier in Kapitel 5 im Johannes geschrieben sind, wo Jesus sagt, ich nehme nicht Ehre von Menschen. Das müssen wir lernen. Ein Zeuge Christi wird sich nicht nach der Ehre und der Anerkennung, wenn man so will, der Menschen richten. Aber er sagt, ihr könnt nicht die Anerkennung der Menschen suchen und gleichzeitig die Gottes. Wir müssen ein Zeugnis geben in diesen letzten Tagen. Viele Menschen werden das ablehnen, aber viele werden auch gewonnen werden. Aber wir werden so sein wie er, nämlich wir stellen uns nicht selbst dar, sondern wir stellen ihn dar. Unsere Taten werden beweisen, dass wir erfüllt sind mit seinem Geist, dass wir von ihm leben und nicht von uns und dass es nicht um uns geht, sondern um ihn. Als Jesus in Johannes 6 seine Jünger vor die Wahl stellt, dann verlassen ihn die 70, weil sie sagen, das ist zu harte Rede. Es kann doch nicht sein, dass ich gar nichts mehr für mich tue. Nein, in der Wahrheit kann niemand nichts für sich tun. Nur in der Lüge, im Verblendetsein denkt man, man tut etwas für sich. Man kann nichts für sich selbst tun. Luzifer ist verblendet für immer. Wir Menschen können wachsen und von dieser Verblendung wegkommen. Zu denken, wir könnten zu irgendeinem Zeitpunkt irgendetwas für uns selber tun. So jeder Zeuge ist ein Zeuge für den, der in ihm lebt. Und ist es der Geist Gottes, mit dem wir zusammenwirken, dann werden wir von dem Zeugen. Dann werden unsere Blicke nicht gerichtet werden auf uns, sondern unser Leben ist ein Ebenbild des Lebens unseres Heilandes. Und wir werden keine Ehre von Menschen haben brauchen, weil wir dienen nicht Menschen. Es geht nie um uns. Es geht immer um unseren Herrn und Heiland. Es muss, damit der dritte Elia das völlige Licht der Welt bringen kann, damit die Sonne hier steht, müssen die Wolken von hier verschwinden. Und diese Wolken sind die Irrtümer, die wir in unserer Gemeinde und in unserer Erkenntnis haben. Wir müssen von einer mit Irrtümer verbundenen Verkündigung zu einer reinen, ohne Irrtum Verkündigung kommen. Und in dieser dunklen oder wo die Sonne erst aufgeht, wo viele Wolken noch am Himmel sind, ist das Gesetz Gottes unbekannt. Und ich hoffe, dass wir jetzt in diesen letzten zwei Vorträgen klar und deutlich gemacht haben, was ist Gottes Gesetz? Gottes Gesetz ist, niemand lebt für sich. Jeder holt von der Quelle und gibt es weiter. Es gibt im ganzen Universum, der ganzen Schöpfung Gottes, nichts, was für sich selbst lebt, außer der betrogene Luzifer mit seinen Engeln und die Menschen, die auf dieser Welt geboren sind, die noch im Selbstbetrug leben. Wir brauchen eine klare Definition, wenn wir wissen, was ein Gesetz ist. Ja, wenn Gesetzeshalten ist, ich tue nichts für mich, dann kann die Sünde nicht ein Zustand sein. Die Sünde ist Handeln, ist Tun. Für wen tue ich, was ich tue? Das ist die Entscheidung. Sünde ist eine Aktion. Sünde ist kein Zustand. Sie entsteht aus einer Blindheit. Aber die Sünde selbst ist nur, ist und bleibt ein Handeln, weil das Gesetz steuert Handeln. Der Mensch sei nur Materie. Wir wissen das, wir haben es gesehen in der Skizze. Der Mensch ist Geist und Körper, dort, wo der Geist alles lenkt. Jesus sei nicht Mensch gewesen, das werden wir auch noch schauen. Jesus war 100% Mensch und 100% Gott. Das war sein Wesen. Die Kreuzigung entfernt nur die Folgen, nicht die Ursachen der Sünde. Das heißt, wir können von der Sünde nicht frei werden, weil der Zustand nicht verändert werden kann. All das ist ein Betrug, ist ein Irrtum. Wir haben eine innere Ursache. Ja, die innere Ursache ist ein Zustand. Und der Zustand muss weg. Wir müssen ein neues, von neuem geboren werden und wir müssen von innen befreit werden. Dass wir als Folge deshalb nie vollkommen sein können, ist ein Irrtum. Gott wird demonstrieren mit dem letzten Elia, dass die Liebe Gottes durch die 144.000 komplett vor der ganzen Welt stehen kann. So, um das zu erreichen, muss der Zustand unseres Herzens verändert werden. Wir brauchen die Wahrheit, wir brauchen das Leben Jesu. Und dieser Kampf, der in uns heute stattfindet, in jedem, der neu geboren ist, der mit dem Heiligen Geist ausgestattet ist, weil nur durch den Heiligen Geist können wir das Leben Jesu haben, der kämpft bis zum völligen Sieg. Wenn wir diesen Zustand erreicht haben, wo unser Leben eins geworden ist mit dem Leben Jesu durch den Heiligen Geist, dann werden wir befähigt, als dritter Elia aufzutreten und diese ganze Welt erleuchten mit Gottes Herrlichkeit. Weil er hat uns gerufen, dass wir Diener und Zeugen sein sollen dessen, was wir gesehen haben. Das ist die Berufung des Paulus, aber sie ist gültig für einen jeden von uns. Wir sind gerufen, aufzutun die Augen der Heiden, dass sie sich bekehren von der Finsternis zu dem Licht, von der Gewalt des Satans zu Gott. Und das ist unser letzter Auftrag, der ganzen Welt das Evangelium zu einem Zeugnis zu geben. Das ist, weshalb wir wissen müssen, die Zeichen der Zeit. Deshalb müssen wir wissen, wo stehen wir denn im Zeitgeschehen. Weil wenn wir nicht wissen, wo wir im Zeitgeschehen stehen, wie sollen wir je aufstehen, um uns vorzubereiten, damit dieses Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt. Ja, was jetzt gepredigt wird, ist nicht Evangelium. Aber weil es ja vermischt ist mit vielen Irrtümern, wir werden ein Evangelium verkündigen, das so rein ist, dass keiner es verleugnen kann. Er kann es nur annehmen oder ablehnen, aber es ist unwidersprüchlich in seiner ganzen Darstellung. Die Menschen, die es verkündigen werden, das wollen ja wir sein, werden makellos sein in ihrem Charakter. Und damit werden sie das Zeugnis geben. Das wird keine lange Zeit sein, dass die ganze Welt erleuchtet wird. Die Zeit, die lang ist, ist unsere Vorbereitungszeit. Aber jetzt zeigt uns Gott, dass wir in diesem kurzen Zeitfenster nur kurze Zeit haben, dieses zu erreichen, um die Zeugen zu werden, die Gott braucht für diese letzten Tage. Das muss die Last unseres Herzens sein. Das muss das Trachten sein unseres Herzens. Nicht mehr, wie werde ich es überleben? Oder ich meine, werde ich etwas zu essen haben? Das ist alles unwichtig. Dafür kümmert sich Gott. Er hat gesagt, trachtet zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch zufallen. Das heißt, wir müssen uns konzentrieren auf dieses eine Werk, das Zeugnis geben zu können für unseren Herrn. Und da können wir natürlich in eine Falle kommen zwischen dem wahren Zeugen und dem falschen Zeugen. Weil beide Zeugen wollen natürlich etwas Richtiges tun. Nur ist der falsche Zeuge, und es geht ja hier um die Christi-Zeugen, nicht um insgesamt, er erkennt nicht seinen Zustand. Er sieht nicht, dass er kein Zeuge ist. Deshalb müssen wir uns klar machen, von welcher Art Zeuge bin ich? Habe ich die Botschaft personalisiert? Ist sie meine Botschaft geworden? Oder habe ich nur ein Lippenbekenntnis? Bin ich eins mit der Botschaft oder bin ich nicht eins mit der Botschaft? Bin ich authentisch? Habe ich in mir Falschheit? Ist das, was ich rede und glaube, auch das, was ich tue oder zumindest tun will? Oder bin ich in der Selbsttäuschung als Heuchler? Ich reinige mich von außen. Ich reinige mich von meinen Werken. Ich esse richtig, ich habe einen richtigen Lebensstil und weiß nicht, dass ich innerlich zerbrochen bin. Das Zeugnis Jesus über uns muss uns alle aufhorchen lassen. Du sprichst, du bist reich und hast Kasat und weißt nicht, dass du bist elend, jämmerlich, arm, blind und bloß. Wenn wir nicht erkennen, die Selbsttäuschung, und man kann das sehr leicht erkennen, ich meine leicht in dem Sinne, wenn man weiß, um was es geht, wenn man das Gesetz kennt, kümmere ich mich um Äußerlichkeiten oder kümmere ich mich um mein Inneres? Das ist eines der großen Unterscheidungsmerkmale eines wahren, eines falschen Zeugnisses. Der wahre Zeuge wird sich um sein Inneres und um die Reinigung seines Herzens kümmern, während der Heuchler, der in Selbsttäuschung liegt, guckt, dass er sein Außen fällt, dass er gut aussieht, dass er gut ist, dass er, ja, es geht ihm um die Äußerlichkeiten. Das ist ein großer Unterschied. Die Pharisäer und Schriftgelehrten haben das Äußere gereinigt, aber nicht ihr Inneres. Deshalb waren sie Heuchler. Der wahre Zeuge lebt vom Wort Gottes, der Wahrheit. Es ist seine tägliche, stündliche Speise. Der andere Zeuge denkt auch, er lebt von der Wahrheit, aber letztendlich lebt er von dem Wort der Menschen. Er verlässt sich auf das, was Menschen tun, wie Menschen die Bibel auslegen. Er verlässt sich auf sich selbst und auf das, was andere sagen. Er lebt nicht in einem Verhältnis zu Gott, wo dieses Wort und er eins wird. Der Jeremia sagte, dein Wort ward meine Speise, als ich es empfing. Aber die meisten wissen ja nicht, was das bedeutet, weil sie denken, sie nehmen das Wort auf, dabei nehmen sie das Wort von Menschen, das heißt, sie nehmen es durch ihre eigene Brille auf, weil sie nicht das Gesetz kennen. Wir alle müssen, um dieses Wort aufzunehmen, es verdauen. Und es kommt nur darauf an, verdaue ich es mit der Wahrheit, das heißt mit dem Leben Jesu durch den Heiligen Geist, oder verdaue ich das mit meiner sündigen Natur, weil verdauen muss ich so oder so. Aber wenn ich im Herzen nicht rein bin, dann kann ich das Wort nicht verstehen. Dann kannst du die Bibel auswendig kennen, so wie die Schriftgelehrten und Pharisäer, und du kannst die Texte wissen und dich kannst herumschmeißen mit ihnen und kannst einen religiösen großen Auftritt haben, aber du bist dennoch leer, wenn du mit Zitaten und mit Bibelversen rumschmeißt und es ist nicht dein eigenes geworden. Der wahre Zeuge hat Erfahrungen, die ihn in der Erkenntnis vorwärts bringen. Der falsche Zeuge hat Gefühlserlebnisse. Er stützt sich auf das, was er gefühlt hat. Das sind seine Erfahrungen. Nun ja, sie sind pur subjektiv. Die anderen sind erprobte Erkenntnisse. Und ich habe das in einer Betrachtung davor schon erklärt, aber ich denke, ich muss es hier noch einmal ganz deutlich auf den Punkt bringen. Und der letzte Punkt ist so entscheidend zu verstehen. Sie brauchen ihre Botschaft nicht mit Quellenangaben zu beweisen, weil Gott zeugt für sie. Wenn wir für Gott zeugen, dann müssen wir genauso glaubhaft sein wie der Johannes, wie der Paulus, wie der Petrus, wie der Elia zu seiner Zeit, wie jeder, der für Christus gesprochen hat. Wir müssen uns in sie einreihen. Wenn ich aber nur ihre Zeugnisse nehme, ihre Zitate und Quellenangaben, dann will ich ja nur meine Theorie mit der Autorität eines anderen beweisen. Deshalb lasst uns das ganz deutlich verstehen. Ich bin nicht gegen Zitate. Aber wenn ich ein Zitat benutze als Autorität, dann mache ich mich als Autorität null und nichtig. Wenn ich also sage, der und der hat das so gesagt, weil er ja höher steht wie ich, dann ist mein Zeugnis kein Zeugnis. Dann bin ich nicht in der Wahrheit. Weil das, was ich sage, muss genauso wahr sein wie den ich zitiere. Deshalb kann man ein Zitat nutzen, wenn man etwas durch das Zitat besser ausdrücken kann, wie man das mit seinen eigenen Worten ausdrücken kann. Das ist für mich der einzige Grund, ein Zitat zu nutzen. Auch einen Bibelvers zu nutzen. Wenn ich das, was die Wahrheit ist, so besser ausdrücken kann, dann nehme ich das, aber nicht als Autorität. Die Autorität liegt nämlich nicht in einem Menschen. Die Autorität liegt in der Wahrheit. Und das, was ich sage, ist das Zeugnis. Das, was ich tue, ist das Zeugnis, ob es Gottes Werke sind oder meine sind. So derjenige, und ich habe manchmal den Eindruck, je mehr jemand sich Zitate sammelt und Bibeltexte, so verbaut er sich den Zugang, selbst nachzudenken und zu stehen für das, was er denkt und tut. Ich muss doch erkennen, an dem, wenn jemand etwas spricht, ob es die Wahrheit ist oder nicht. Ganz egal, wer es ist. Menschen, die wahren Zeugen Christi, werden von der Art und Weise, was sie tun und sagen, bestätigen, dass sie Christi Eigentum sind. Sie brauchen keine Quellenangaben, weil sie sind von Gott gelehrt und Gott zeugt für sie, dass sie sein sind. Sie müssen sich nicht autorisieren, weil dann, wenn sie sich mit der Autorität eines anderen autorisieren, dann verschwindet ihre Autorität. Und die Autorität steht nie in einer Person, das heißt, wer die Wahrheit verkündigt, sondern in der Wahrheit selbst. So, ich hoffe, dass uns das jetzt ein für alle Mal klar ist. Wir müssen genauso die Wahrheit sagen, mit eigenen Worten, wie wenn wir ein Zitat benutzen. Wir können nicht eine andere Autorität zu Rate ziehen. Das heißt, nein, wir können nicht auf eine andere Autorität hinweisen, als auf die, dessen Diener wir sind. Und entweder bin ich ein Zeuge, der für Gott zeugt und damit beweist die Tat und das Wort, dass ich von Gott zeuge. Und dadurch zeugt ja Gott auch von mir, dass ich sein bin. Oder ich versuche mir mit irgendwelchen Autoritäten mich glaubhaft zu machen. Und das ist kein wahres Zeugnis. Schaut, das macht die Welt. In jeder Doktorarbeit, in jeder wissenschaftlichen Arbeit muss man sich selbst als Verkündiger auf eine Autorität stützen. Weil würde ich jetzt eine Doktorarbeit schreiben ohne irgendwelche Quellenangaben, würde sie nicht angenommen werden, weil man kann ja nicht auf das, was der Doktorand sagt, sondern der Doktorand muss sich auf etwas stützen, was eine höhere Autorität ist wie er. Und das sind andere Menschen. Deshalb können wir uns nie als wahre Zeugen ausgeben, es sei denn, wir sind es wirklich. Das heißt, wir leben aus dem Wort. Wir sind eins geworden mit dem Herrn. Der Heilige Geist hat unser ganzes Leben. Und dann geben wir Zeugnis und wir müssen uns nicht ausweisen, weil unsere Worte, unsere Taten sind unser Ausweis. Und da sie aus Gott kommen, zeugt Gott für uns, dass wir aus ihm kommen und nicht von uns selbst. Möge Gott uns die Gnade schenken, dass wir dieses Werk, das vor uns steht, ist ein großes Werk, dass wir uns jetzt vorbereiten, um dieses große Werk als seine Zeugen, voll des Geistes Gottes, erfüllen. Amen.